SWR 2 zur Person.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen die Musikstücke in dem nun folgenden Podcast-Angebot gekürzt haben.
Dazu begrüßt ihr heute Ulrike Timm gemeinsam mit unserem Gast. Das ist der Dirigent Ingo Metzmacher. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Ohren immer wieder neu zu öffnen, vor allem für die Musik der Moderne. Keine Angst vor neuen Tönen, so heißt ein Buch, mit dem er dieses Anliegen begleitet. Inzwischen ein richtiger Klassiker, diese Schrift. Ingo Metzmacher war lange Jahre Generalmusikdirektor in Hamburg, dann Chef der Oper in Amsterdam und beim Deutschen Sinfonieorchester in Berlin. Er hat mit allen großen europäischen Orchestern musiziert und ist Intendant der Kunstfestspiele Herrenhausen in Hannover, seine Heimatstadt. Da wurde er 1957 geboren und er ist sicher einer der profiliertesten Künstler der Musik des 20. Jahrhunderts. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr.
Dankeschön.
Herr Metzmacher, für jemanden, den die Moderne so sehr beschäftigt wie Sie, gibt es heute Nachmittag erstaunlich viel alte Musik. Sie haben ausgesucht Schubert, Wagner, Musik aus dem 16. Jahrhundert. Ich hoffe jetzt mal, Sie haben nicht selber Angst vor neuen Tönen.
Nein, auf keinen Fall. Ich bin immer für die Musik in ihrer ganzen Vielfalt eingetreten. Außerdem stamme ich ja aus einem sehr musikalischen Haushalt und bin sozusagen mit Schubert, mit Brahms, mit Beethoven aufgewachsen. Und das will ich auch nicht verhehlen.
Wenn ich Ihre Konzertprogramme so anschaue, die Sie zusammenstellen, dann ist aber eigentlich immer ein Werk der Moderne, ich sag mal ab Schönberg, dabei.
Ja, das stimmt.
Das ist Prinzip, oder?
Ja, das ist Prinzip. Ja, was heißt Prinzip? Es ist auch ein tiefes inneres Bedürfnis, um es mal so zu sagen, weil ich glaube auch sehr an die Kontraste, die einfach die alte Musik sowohl wie die neue Musik dann gegenseitig sich befruchten lassen.
Ingo Metzmacher heute zu Gast bei SWR 2, ein leidenschaftlicher Musiker, der allzu traditionelle Konzertfolgen schon mal als Rollmops mit Schokolade bezeichnet. Und ein großer Fußballbegeisterter, der gerne Bezüge knüpft zwischen der Kunst der Töne und der Kunst des Kickens. Über all das wollen wir reden. Erstmal spricht die Musik Leonard Bernstein, die Ouvertüre zu Candide. Leonard Bernsteins Ouvertüre zu Candide. Bernstein, der immer wieder gezeigt hat, dass die sogenannte ernste und die unterhaltende Musik gut zusammenleben können. Unser Gast heute Nachmittag ist der Dirigent Ingo Metzmacher und die Aufnahme, die stammt aus seinen berühmt gewordenen Hamburger Konzerten mit der Überschrift »Wer hat Angst vor neuen Tönen?« Und Herr Metzmacher, Leonard Bernstein, so richtig neue Töne sind das nicht, aber welche, mit denen man womöglich verführen kann?
Ja, das war das erste Stück, was wir überhaupt gespielt haben, im Silvesterkonzert 1999 zum Jahreswechsel 2000 hin. Und die Idee war eigentlich ganz einfach, unterhaltsame, ich sage mal im besten Sinne, unterhaltsame Musik aus dem 20. Jahrhundert zu spielen. Wir wollten auch den Wienern mit ihrem etwas angestaubten Neujahrskonzertprogramm irgendwie mal was entgegensetzen und sagen einfach, im 20. Jahrhundert gibt es auch tolle Musik, die unterhalten kann. Und wir haben das Programm nie vorher veröffentlicht. Wir haben nicht verraten, was wir spielen. Und ich habe das immer anmoderiert. Und wir hatten so eine interne Absprache, dass kein Stück länger als, sag ich mal, 7-8 Minuten dauern kann. Und das hat irgendwie wunderbar geklappt. Die Leute fanden das toll, das Format.
Und Radetzky-Marsch hatten Sie auch?
Nee, das war bei uns Mambo aus West Side Story.
Herr Metzmacher, ein Zitat von Ihnen ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Das heißt, die meisten Menschen wissen noch nicht, dass ihnen moderne Musik gefällt. Das ist ihre Erfahrung. Wer sich aussetzt, begeistert sich doch auch für modernere Töne als Bernstein, die wir ja noch hören werden.
Ja, ganz sicherlich. Wissen Sie, wenn Sie mal reinhören in die Rockmusik meiner Jugendzeit, ich meine Deep Purple zum Beispiel, habe ich neulich wieder reingehört, das fällt für mich absolut unter den Begriff einer modernen Musik. Die Leute, die das hören, gehen allerdings nicht in klassische Konzerte. Das ist das Problem meiner Ansicht nach. Wer zu uns kommt, kommt sozusagen von Brahms und Beethoven und dann ist der Sprung manchmal ein bisschen groß. Aber ich glaube einfach, wenn man einmal sowas wie Atmosphäre von Ligeti oder ein großes Stück von Varese gehört hat, sozusagen aus Versehen, ja, dann kann man ja nur sich begeistern für moderne Musik. Das kann ich mir gar nicht anders vorstellen.
Und wenn man dann womöglich noch in einem ihrer Casual-Konzerte war, ich war zuletzt in einem mit Charles Ives in Berlin, dann kann man sich nicht nur begeistern, dann findet man sich in einem wirklich großen, vollbesetzten Saal voller junger Leute. Was ist da Ihr Anliegen?
Also die Casual-Konzerts in Berlin, mein absolutes Lieblingsformat. Ist ziemlich anstrengend, weil man sprechen muss und dirigieren, immer abwechselnd. Aber das Publikum ist halt ein ganz, ganz besonderes. Ich habe immer das Gefühl, das ist das beste Publikum, was ich überhaupt je hatte. Weil sie sehr aufmerksam zuhören, weil sie nicht husten, weil sie einfach auch ganz anders klatschen und dankbar sind für die Musik, die man ihnen vorspielt und erklärt, auch ein bisschen erklärt. Wobei das mit dem Erklären ist immer so eine Sache. Ich denke, es geht immer darum, die Ohren zu öffnen, also Dinge wahrzunehmen, auf die man hingewiesen wird.
Also nicht so auf die Kopfebene zu
gehen?
Nein,
ich glaube, das ist ganz falsch. Das ist ja eher das Lesen von Musik, ist die Kopfebene. Das Hören von Musik ist was anderes. Das hat was mit dem ganzen Körper zu tun.
Streit um die Moderne gab es ja immer, zu allen Zeiten. Johann Sebastian Bach, Riesenärger in Leipzig gehabt, die Kirchenmusik, alles viel zu opernhaft. Beethoven, die späten Stücke, alles viel zu modern. Wenn man das auf heute überträgt, wo vielen auch immer noch alles viel zu modern ist, muss man Stücken vielleicht auch Zeit geben, dass sie so unterschwellig wachsen können ins Bewusstsein von einer Gesellschaft?
Ja, aber wissen Sie, in der Musik ist es ja leider so, das kann ja nur geschehen, wenn sie aufgeführt werden, also wenn sie auch gehört werden. Wenn sie im Schrank stehen, haben sie nicht viel davon. Deswegen ist es ganz wichtig, dass die Dirigenten, auch die jungen Dirigenten, einfach die ganze Vielfalt der Musik zeigen, nämlich auch die der Moderne. Stücke müssen immer wieder hörbar gemacht werden, weil Musik einfach nur existiert, wenn sie klingt.
Aber warum tut sich dann die neue und die neueste Musik doch vergleichsweise schwer? Also verglichen mit der modernen Kunst, Zehntausende, Hunderttausende rennen auf die Documenta. Jede Stadt hat hier Galerienwochenende. Bei neuer Musik sind, verzeihen Sie, doch viele noch zu sehr unter sich.
Das ist sehr schwierig zu beantworten. Wahrscheinlich ist das Ohr viel empfindlicher als das Auge. Es ist ja auch für unser Gleichgewicht zuständig. Also ich glaube, das geht sehr in die Tiefe der Psyche rein. Es geht um eine Grundtönigkeit, um ein sich zu Hause fühlen, wenn man etwas hört. Man kann auch, wenn man etwas sieht, kann man ja auch weggucken. Das mit dem Weghören ist nicht so einfach. Fühlt sich vielleicht mehr ausgesetzt. Und man muss wie immer eigentlich den richtigen Einstieg finden.
Also schlechtes Marketing der neuen Musik?
Nein, weiß ich nicht. Ich glaube, man muss einfach Menschen Gelegenheit geben, ihren Weg in die Moderne auch in der Musik zu finden.
Als Sie Generalmusikdirektor in Hamburg waren, Herr Metzmacher, da fuhren die städtischen Busse mit einem Banner. Die Gegenwart fragt sich, wo sie bleiben. Ich fand das großartig und da sind viele wirklich erst darauf aufmerksam geworden, dass man ja auch mal in Ligeti, in Charles Ives, in Edgar Varese Musik gehen kann in einem Konzert. Hat sich was verändert seitdem? Das ist schon ein paar Jahre her, dass Sie diese Banneraktion, die Gegenwart fragt sich, wo sie denn bleiben, seit Sie die gestartet haben.
Ja, der Satz ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, dass sich ständig was verändert. Ich glaube, dass die Musiker und Musikerinnen immer versierter sind und auch immer williger, die moderne Musik zu spielen, immer besser und die besseren Aufführungen machen natürlich auch, dass die Musik einfach anders rüberkommt, überzeugter. Und sie taucht auch immer wieder, immer häufiger auf in den Programmen. Also ich glaube, da hat sich schon sehr viel verändert in den letzten 50 Jahren.
Ein Leitstern für Ingo Metzmacher war und ist Charles Ives. Sie haben für unsere Sendung ausgesucht The 4th of July von 1913, also Musik zum amerikanischen Unabhängigkeitstag. Leider kann ich Ihnen jetzt kein Orchester hier bieten, wo Sie mal sagen können, spiel mal dies und spiel mal das und hören Sie mal hierauf und hören Sie mal darauf. Aber vielleicht sagen Sie uns ein paar wenige Takte vorweg, worauf wir besonders die Ohren richten sollen. Was ist dies für ein Stück?
Erstmal war Ives für mich der Einstieg in die moderne Musik. Das ist für mich ganz wichtig. Da war ich 17 oder 18, habe ich das erste Mal ein Stück von Charles Ives gehört und das hat mich ziemlich vom Hocker gerissen und ich fand das einfach großartig, weil da gibt es so einen Spirit, so einen typisch amerikanischen Spirit, dass alles möglich ist, was man sich nur ausdenken kann. Fourth of July ist ein Feiertag in Amerika und Charles Ives beschreibt einfach nur sozusagen in Erinnerung daran, wie er als Kind das erlebt hat. Am Anfang ist auch noch alles ganz weit weg und leise und es tauchen hier und da mal ein paar Signale auf und dann kommt die Musik langsam näher. Man hört auch so eine Banda mit Flöten plötzlich spielen, die vorbeikommt und dann an einer irgendeiner Stelle, das ist eigentlich oft so bei Ives, bricht die Musik einfach los und das ist immer meine Lieblingsstelle, ja, wenn alle losspielen und die Trompeten irgendeinen Marsch. Das ist auch noch so komponiert, dass die Posaunen, die eigentlich in Oktaven mitspielen sollen, immer ein bisschen falsch spielen, auch rhythmisch. Also die Band war nicht so richtig gut, die da gespielt hat bei dem Festtag. Und das hat er alles komponiert. Und dann kommt am Schluss immer dieser Riesencluster, das ist auch was ganz Typisches bei Ives, so eine Totalkollision des ganzen Orchesters mit Fermate. Die bricht ab und dann kommt noch so ein kleiner Tropfen hinterher.
Seien Sie gespannt. The Fourth of July von Charles Ives, musiziert vom New York Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Leonard Bernstein. Musik von Charles Ives zum amerikanischen Unabhängigkeitstag, The Fourth of July. Gespielt hat das New York Philharmonic Orchestra mit Leonard Bernstein am Pult. Unser Gast Ingo Metzmacher hat eine wirklich große Leidenschaft, gerade für die Musik von Charles Ives. Und der war ja auch eine Type. Jemand, der Geld verdient hat als Versicherungsmensch, um von der Kunst völlig unabhängig zu sein. Also eine ganz faszinierende Gestalt. Erzählen Sie uns ein bisschen über diesen Komponisten und was Sie an ihm fasziniert?
Also es ist ja so, dass im ausgehenden 19. Jahrhundert immer noch Musik in Amerika importierte Musik war. Also wenn man an Dvorak denkt, Musik aus der neuen Welt, und man hat immer versucht, die europäischen Größen nach Amerika zu holen und das sozusagen, und auch die Komponisten oder die jungen Musikstudenten haben sozusagen dem nachgeeifert. Und Ives war eigentlich der Erste, der gesagt hat, Moment mal, also das interessiert mich eigentlich nicht wirklich, was da aus Europa rüberkommt. Ich empfinde Musik als was ganz anderes und er hat ja ganz viele Stücke geschrieben, die mit ganz alltäglichen Erfahrungen zu tun haben. Zum Beispiel gibt es ein Stück von ihm, das heißt Over the Pavements, wo er einfach sich von den Rhythmen hat anregen lassen, die er hört, wenn er in seinem Zimmer sitzt und die Pferde auf der Straße vorbeilaufen mit den Kutschen. Oder er hat dann All the Way and Round and Back geschrieben, das ist ein Stück über Baseball. Ja. Er hat ganz alltägliche Erfahrungen sozusagen umgesetzt, akustisch auch für ihn, akustische Erfahrungen von diesen Festen, die es gab, von persönlichen Erlebnissen, die er hatte als kleiner Junge und so. Sein Vater war eigentlich der Verrückte, weil der Vater hat versucht, Blitz und Donner nachzuahmen auf dem Klavier und hat sich auf einen Kirchturm gestellt mit seinem Sohn in dem Dorf, in dem sie lebten, und hat dann die Bands aus den umliegenden Dörfern einmarschieren lassen und immer rundherum um den Kirchturm laufen lassen. Und der hat sich gefreut an dem, weil die hatten alle verschiedene Märsche natürlich, an dem Durcheinander, was da entstand. Und all diese Eindrücke hat Ives einfach versucht aufzuschreiben. Da gibt es auch einen bestimmten Bezug zu Mahler, der ja, das weiß man, am Ende deines Lebens noch in New York war und nach Europa zurückgefahren ist mit einer Partitur von Ives unterm Arm. Also diese Vielschichtigkeit von Dingen, die passieren, das, was ja auch in Mahler-Sinfonien bisweilen vorkommt, diese Jahrmarktserfahrung von vielen verschiedenen musikalischen Quellen, die einen auf einen einklingen, das hat Ives ganz direkt in seine Musik übersetzt. Auf der anderen Seite war er auch ein großer Philosoph. Er hat sich sehr für Emerson interessiert, auch für Thoreau und für die großen Amerikaner. Er war ein wirklicher amerikanischer Pionier. Schönberg hat ihn sehr geschätzt. Ich finde ihn einfach immer noch in seiner Unmittelbarkeit, in seiner Spontanität, in seiner Unkonventionalität, in diesem typischen, was, who cares, ich mache das eben so, finde ich ihn einfach großartig. Er hat große Schwierigkeiten gehabt in seinem Leben. Die Musiker haben ihn immer für verrückt erklärt, wenn sie seine Stücke spielen sollen. Sie sind eigentlich auch nicht spielbar in dem Sinne, wie man das so in Europa versteht, aber der Spirit ist einfach wunderbar.
Nun ist Ives unter den Neuen, unter den Musikern der Moderne ja schon eigentlich ein Alter.
Ja.
Sie selber, Herr Metzmacher, sind vielen zeitgenössischen Komponisten wirklich auch persönlich begegnet. Nono, Stockhausen, ich glaube sogar Cage. Was waren das für Begegnungen?
Die wichtigsten Begegnungen meines Lebens, würde ich sagen. Also zumindest mal auf künstlerischem Gebiet. Ich sage mal, das ist so, wie wenn Sie 1875 gelebt hätten, hätten Wagner getroffen und Bruckner und Brahms, ja. Vielleicht auch noch Debussy. Ich war halt beim Ensemble Modern, hatte das große Glück, beim Ensemble Modern Klavier zu spielen ab den 80er Jahren. Und da sind alle gekommen. Also Ludwig Slawski, Henze, Lachenmann, Nono haben Sie schon erwähnt, Stockhausen, die habe ich alle persönlich erlebt. Das sind einfach alles ganz große Persönlichkeiten gewesen. Menschen, die in Tönen denken, wie ich immer sage. Also die eigentlichen Künstler, wir sind ja nur nachschaffend irgendwie. Wir versuchen zu verstehen, was die da aufgeschrieben haben. Aber das waren alles große, große Persönlichkeiten, die auch in einer anderen Weise über Musik reden und denken als wir, sag ich mal, wir Interpreten.
Ist man eigentlich doppelt nervös, wenn man das Werk eines Komponisten aufführt und der sitzt im Publikum? Ich meine, Mozart hat nie in Reihe 5 gesessen und gesagt, Herr Metzmacher, das habe ich mir aber völlig anders vorgestellt.
Ja, ich überlege manchmal, was wo Beethoven oder Wagner oder Verdi heute sagen würden, wenn sie also das hören könnten, was wir da heute treiben. Nein, aber bei den Komponisten gibt es ganz verschiedene. Es gab Ligeti, der wahnsinnig streng war und immer sehr kritisch und bissig auch manchmal gegenüber denen, die versucht haben, seine Musik zu spielen. Henze war sehr viel großzügiger. Stockhausen hat überhaupt nur einen kleinen Kreis um sich zugelassen, der sozusagen die Weihen erhielt von ihm. Und Nono war für mich die größte Begegnung, weil ja, er hatte etwas sehr Geheimnisvolles und er hatte so eine Vision, wie ich sie bei keinem anderen Komponisten gespürt habe. Und er hat einen immer dazu gezwungen, selbst nach dem richtigen Klang zu suchen. Er hat einfach immer nur gesagt, der Klang ist falsch. Und wenn man ihn dann gefragt hat, dann hat er gesagt, nein, ist falsch. Und er wollte einfach, dass man selber sucht. Und das ist, glaube ich, die beste Aufforderung, die man bekommen kann im Leben.
Und wenn Sie nichts gefunden haben?
Ja, dann vielleicht am nächsten Tag nochmal.
Ja, ich frage mich auch, wie nah kommt man solch besonderen Menschen? Komponisten sind ja Menschen, die schreiben etwas, was sie hören möchten und was es noch nicht gibt. Sonst muss sich ja kein Mensch hinsetzen und Noten aufschreiben. Das muss ja ganz von innen kommen als ja der Wunsch, ich schaffe etwas, was es noch nicht gibt. Das ist ja auch ein sehr
spekulativer
Ansatz. Wie nah kommt man zu einem Menschen wie Luigi Nono, der ja sowieso gerne geschwiegen hat?
Ob ich dem Menschen überhaupt nahe gekommen bin, das weiß ich nicht. Aber als Musiker, muss ich sagen, war er irgendwie sehr nah in dieser Aufforderung des Suchens. Er wollte eigentlich, dass ich nach dem Klang suche, den er hören will, ohne dass er ihn beschreiben konnte. Für ihn sozusagen, stellvertretend für ihn, weil ich war ja derjenige, der das verursacht hat. Und das war schon irgendwie sehr spannend, muss ich sagen.
Gehen wir mal weg von Stockhausen und Nono und hin zu einem Klang, einem persönlichen Ton und einer musikalischen Herangehensweise, die Ihnen ganz gewiss sehr vertraut ist. Eine kleine Überraschung für unseren Gast, den Dirigenten Ingo Metzmacher. Wir hören etwas aus Beethovens Variationen über ein Mädchen oder Weibchen, also über das Mozart-Thema aus der Zauberflöte, komponiert für Cello und Klavier. Ludwig van Beethoven, Variationen über das Thema ein Mädchen oder Weibchen für Cello und Klavier. Ingo Metzmacher, der Dirigent, ist unser Gast. Und ich glaube, der Klang eines Cellos und der Klang dieses Cellos wird für Sie wohl zeitlebens ein ganz besonderer sein.
Ja, natürlich. Es ist heute noch so, dass Cello mein absolutes Lieblingsinstrument ist, auch im Orchester. Darf ich nicht so laut sagen, aber der Cello ist für mich das Instrument schlechthin.
Und den Spieler haben Sie auch erkannt?
Naja, klar.
Das war Rudolf Metzmacher, der Vater. Das ist eine Aufnahme aus den tiefsten Schatzkästlein meines früheren Geigenprofs.
Weil das Von wann ist das?
50er Jahre.
Da war ich, glaube ich, noch nicht am Leben.
Da waren Sie noch nicht am Leben. Aber diesen Klang des Vaters, diesen besonderen Celloton, kennen Sie den auch sofort wieder?
Ja, klar, ich bin ja auch sehr davon geprägt. Ich hatte ja einen sehr alten Vater. Mein Vater ist 1906 geboren. Mein Vater hat noch bei Klengel studiert in Leipzig, der selber schon ganz alt war. Und mein Vater selber hatte einen ganz alten Vater. Also mein Großvater, den ich natürlich nie kennengelernt habe, wäre älter, glaube ich, als Maler gewesen. Also ich habe irgendwie alte Gene in mir. Und es ist interessant, dass bestimmte Dinge, die ich von meinem Vater gelernt habe, ohne es natürlich zu wissen, dass ich erst später gemerkt habe, ganz einfache Sachen über Modulation, über Rhythmus, über Melodie, über Struktur, über Klang. Er ist wirklich aus der besten Zeit der deutschen Schule gekommen. Er hat ja auch als junger Kerl im Gewandhausorchester schon gespielt und später in Hamburg, in München, in Bayreuth.
Was mir auffiel beim Hören, Herr Metzmacher, man spielt heute vieles anders, aber es ist eine so grundmusikantische, sehr zupackende Art zu musizieren. War Ihr Vater ein Musikant?
Ja, ein totaler Musikant. Wissen Sie, Sie dürfen ja nicht vergessen, als mein Vater ein kleiner Kerl war, gab es noch kein Radio. Es gab vielleicht gerade mal irgendwann dann mal einen Plattenspieler, das weiß ich nicht. Genau, auf jeden Fall, Musik gab es eigentlich nur, wenn sie gespielt wurde. Das heißt, man wurde als Musiker auch immer gebraucht. Ja. Also mein Vater hat noch im Kino gespielt, er hat im Kurorchester gespielt, er hat in Schwerin im Opernhaus ausgeholfen, wenn da mal jemand fehlte. Er wurde einfach gebraucht. Mein Vater ist, wenn Sie das auf Fußball übertragen wollen, ein richtiger Straßenmusiker gewesen. Also er hat einfach das durch Spiel die Musik gelernt. Er hat auch sehr viel studiert und sehr genau nachgedacht über das Cellospiel. Aber das Musikmachen hat er sozusagen beim Machen gelernt, also beim Spielen. Also das Wort Spielen sagt es ja schon.
Und was hielt er von neuer Musik, von der Musik der Moderne, Ihr Vater?
Ja, da hörte es dann irgendwann bei ihm auf, aber er hat auch Hindemith gespielt und er hat Czernik gespielt, also er war dem sehr aufgeschlossen und er war sogar irgendwann mal in einem Konzert von mir, als ich Stockhausen dirigiert habe und hat sich das sehr genau angehört.
Das heißt aber, Ingo Metzmacher ist groß geworden in einem Haushalt mit den drei großen Bs im Ohr.
Ganz sicher.
Was war das für eine Kindheit in einem Musikerhaushalt mit einem doch schon ziemlich alten und dann vielleicht auch ein bisschen fernen Vater?
Ja, mein Vater war natürlich nicht so oft zu Hause, aber wenn er zu Hause war, hat er sich auch oft Freunde eingeladen und einfach noch aus Lust und Laune Streichquartett gespielt. Das werden Sie heute unter professionellen Musikern auch nicht mehr so oft finden. Das war einfach sein Leben. Und dann wurde die Tür bei mir aufgemacht, wo ich geschlafen habe, und dann durfte ich aus der Ferne immer zuhören oder manchmal auch auf dem Sofa sitzen. Deswegen ist auch zum Beispiel das Streichquartett für mich ein richtiges Zuhause. Ja.
Sie haben aber Klavier gespielt, nicht Cello. Cello,
ja, das lag daran, weil mein älterer Bruder schon Cello spielte.
War es besetzt?
Ja, und dann sollte ich eigentlich Geige spielen. Dann bin ich aber immer mit 10 Fingern ans Klavier gegangen. Und dann hat mein Vater gesagt, dann ist das wohl Klavier das beste Instrument.
Und wenn was daneben ging, rief Papa immer falsch? Oder wie muss man sich das vorstellen? In einem Musikerhaushalt?
Mein Vater hat vor allen Dingen immer sehr empfindlich reagiert, wenn man einen falschen Basston gespielt hat.
Oh.
Ja, weil dann die ganze Harmonie falsch ist. Und dann hat er mal hey gerufen. Und dann musste man das sofort korrigieren.
Das klingt, als hätten Sie diesen Pfiff, diesen Einwand heute noch sofort im Ohr.
Ja, klar, habe ich den noch im Ohr.
Sie haben ihn sehr liebevoll beschrieben in einem Ihrer Bücher, so ein bisschen knorrig, knuffig, wie so ein Mecklenburger Dickkopf. So habe ich das gelesen und verstanden. Haben Sie was davon geerbt?
Also ich bin ganz sicher, dass ich eine Menge von meinem Vater geerbt habe. Er hat immer gesagt, jeder spinnt so gut er kann oder nix als dumm Tüch. Er hatte sehr viel Sinn für Humor, für Quatschmachen, für alles, was mit Spielereien zu tun hat. Das hat ihm sehr gefallen und er war ein sehr spontaner, lebenslustiger Mensch.
Ingo Metzmacher hat uns Musik mitgebracht, die im weitesten Sinne selber musikantisch ist, einen neapolitanischen Sänger. Hören Sie mal.
Noi capardim a pace o suon Non ci dicimma mai perché, vocca cavasse non avanno. non so stivo coine, pure te chiama e non risponde, può fa dispietta a me. Tenim già così anima e cuore, non ce la sanno più, manca per
Roberto Murolo besingt Herz und Seele, Anima e Corde, 1950 entstanden. Und Sie hätten unseren Gast Ingo Metzmacher jetzt sehen sollen. Er sitzt hier mit seligem Blick und weit ausgreifendem Lächeln, hat sich diese Musik ausdrücklich gewünscht. Und ich war ein bisschen erstaunt. Warum wollten Sie das so gerne hören?
Na, erstmal ist es auch ein Lied eines Mannes, der Liebe fühlt. Bei Männern, welche Liebe fühlen. Es ist ein napolitanischer Sänger, Roberto Murolo. Und ich bin ehrlich gesagt ganz zufällig auf ihn gestoßen, weil ich mal in Neapel war auf Besuch und in einer Pizzeria saß und dann hörte ich plötzlich diese Musik. Wissen Sie, das ist ja dieser tolle Moment, dass man plötzlich etwas hört und denkt, Mensch, was, das ist ja unglaublich. Ja. Also das einen richtig trifft. Und dann habe ich den Kellner gefragt und gesagt, was ist das für eine Musik? Und da hat er gesagt, also hören Sie mal, das ist ja der große napolitanische Sänger Roberto Murolo. Und dann habe ich mehr von ihm gehört und der begleitet sich ja selber auf der Gitarre. Und das ist Napolitano, also die Sprache, in der er singt. Es ist einfach wahnsinnig authentisch, es ist sehr frei, es ist sehr fein auch, es ist nicht plump, es ist einfach aus dem Herzen gesungen. Ja. Und das ist, was Musik leisten soll und leisten kann. Ja. Und das ist für mich so ein exemplarisches.
Es ist ja auch eine besondere Art des Singens, ja? Also es ist keine Schlagerschnulze, es ist kein Opernsänger. Für meine Ohren ist es eigentlich Volksmusik. Was sagt der Musiker dazu?
Naja, es ist Volksmusik. In Neapel kennt man dieses Lied und singt dann mit. Die haben so ihre Helden dort unten.
Wir sprachen über den jungen Ingo Metzmacher, der hat auch gesungen, im Chor nämlich, in Hannover.
Ja, ich habe lange gesungen. Ich glaube, von 10 bis 15 war ich im Knabenchor Hannover. Und ich glaube immer noch, dass das sehr, sehr wichtig war für mich. Denn Musik ist ja in erster Linie Gesang und Tanz. Singen zu lernen, auch im Zusammenhang mit anderen Menschen, in dem Alter, glaube ich, ist eine sehr, sehr gesunde Weise, um mit Musik warm zu werden.
Ist das auch eine Hilfe für den Dirigenten, wenn er zum Beispiel wie neulich 400 Chorsänger versucht, in Berlioz Requiem zusammenzubringen? Es ist auch gelungen bei den Kunstfestspielen Herrenhausen, das Berlioz Requiem sind, glaube ich, 500 Leute in allen Ecken des Raumes. Ich weiß überhaupt nicht, ob noch Platz für Zuhörer da ist. Ist das eine Hilfe, wenn man da selber mal gesungen hat und weiß, wie sich ein Chorsänger fühlt?
Ich habe nur festgestellt, dass ich große Vorlieben habe für Stücke, wo auch gesungen wird. Natürlich die Oper, aber nicht nur, auch darüber hinaus. Da spielt das sicher eine große Rolle, dass ich das in einer Zeit, in der man sehr geprägt wird, dass ich das einfach selber erlebt habe.
Ja. Mhm. Beim Berlioz Requiem hat, glaube ich, alles mitgemacht, was in der Stadt Hannover singen konnte, oder?
Ja, ich glaube nicht davon. Alles, aber doch sehr, sehr viele.
Zumindest gut singen kann.
Unter anderem auch die Herren des Knabenchors, ja.
Die Herren des Knabenchors. Es waren, glaube ich, 9 Chöre versammelt. Berlioz Requiem wird ganz selten aufgeführt, weil es so ein Wahnsinnsstück ist. Es sollte das größtmögliche Kunstwerk werden zu seiner Zeit. Also es war auch ein bisschen wahnwitzig im Ansatz. Und sie standen da wie ein Feldherr inmitten der Brandung.
Oh, ich weiß nicht, Feldherr nicht, aber mich hat das immer schon sehr fasziniert, wenn die Beteiligten einer Musik im Raum verteilt sind, also nicht alle so vor mir gedrängt auf der Bühne, sondern im Raum verteilt, dass auch Musik von hinten und von oben kommt. Das hat mich immer schon sehr fasziniert und das ist natürlich das Berlioz Requiem, ein gefundenes Fressen, wie man so sagt. Und wir bemühen uns bei den Kunstfestspielen immer, möglichst viele Hannoveraner und Hannoveranerinnen einzubinden und da war das natürlich ein tolles Projekt.
Leider ist der Mitschnitt nichts geworden. Also der Schall war so gewaltig, dass der NDR die Live-Übertragung abbrechen musste. Deswegen haben wir keinen Beleg von dieser denkwürdigen Veranstaltung. Sie selber kommen ja, das haben Sie uns erzählt, Sie kommen vom Klavier. Mhm. Waren Sie eigentlich fleißig? So Musikerhaushalt,
also ich hab
üben jeden Tag?
Ich habe schon jeden Tag geübt. Ich wurde natürlich auch darauf aufgepasst. Meine Mutter war da ziemlich streng. Aber ich habe nicht über die Maßen viel geübt, sondern ich bin dann immer gleich auf den Fußballplatz gegangen. Das fand ich toller.
Klavierstücke, die ich zumindest nicht kannte, hat uns Ingo Metzmacher vorgeschlagen. Das sind Klavierstücke von 1915 von Hans-Jürgen von der Wense und daraus hören wir jetzt etwas. Schlicht Musik für Klavier, so heißen diese Miniaturen von Hans-Jürgen von der Wense, 1915 entstanden, gespielt von Steffen Schleiermacher. Herr Metzmacher, das ist ein so unbekannter Komponist, da sollten Sie uns ein bisschen erzählen.
Ja, Hans-Jürgen von der Wense gilt oder galt damals, als ich ihm begegnet bin, in meiner Studienzeit schon, als der einzige deutsche Futurist. Es gab damals in der Kölner Musikhochschule, wo ich studiert habe, ein großes Projekt über den Futurismus, den italienischen, den russischen und eben auch den vergleichsweise gering, aber auch eben vorhandenen deutschen Futurismus. Das hat damals Maurizio Kagel mit seiner Klasse gemacht. Und da wurde ein Pianist gesucht in der Kantine und meine Kollegen wollten das alle nicht machen. Und ich habe mich sofort gemeldet und gesagt, es interessiert mich, ich mache da mit. Dann habe ich mich ein bisschen natürlich auch mit dem Mann beschäftigt. Der war nicht nur Komponist, der war später auch Dichter, Poet, er war Geologe, er war, ich weiß nicht noch was alles.
Er hat auch mit Gegenständen komponiert.
Ne? Ja, es gibt ein Stück von ihm, Klavier, Klarinette und Blechsieb. Ja.
Blechsieb, das, ja, was so man, womit man Tee kocht. Und das
wirklich? Ja, sowas. Das war ein ganz interessanter Typ, der einfach sich auf vielen Feldern getummelt hat, künstlerisch getummelt hat und wie oft so ein Außenseiter geblieben ist und ein bisschen vergessen ist. Ich mag solche Leute, es ist im Grunde genommen, können Sie sagen, das ist sowas wie ein deutscher Ives, ja, in diesem Moment jedenfalls. Die Amerikaner kommen mit sowas besser zurecht als wir Deutschen.
Studiert haben Sie Tonsatz und Klavier.
Und dirigieren.
Mhm. Aus welcher Haltung heraus? Wollten Sie gar nicht so unbedingt Instrumentalist werden, sondern gleich Dirigent, oder?
Wissen Sie, wenn man jung ist, dann... Ich habe ja für eine Weile versucht, sozusagen, mich ausschließlich pianistisch ausbilden zu lassen. Und habe das dann aber abgebrochen und habe dann eben dieses Fach Tonsatz gewählt, weil ich wollte einfach immer wissen, wie ist Musik überhaupt gemacht? Also wie kommt es, dass man Musik als etwas Zusammenhängendes überhaupt begreift, dass man Form versteht, dass man... Ja, ich wollte einfach wissen...
Was, wenn nicht die Welt, so doch die Musik
im Innersten? Genau, die Musik im Innersten zusammenhält, ganz genau. Und ich hatte einen sehr guten Theorielehrer, ich hatte Einzelunterricht, also es war wie ein Hauptfach. Also ich musste dann jede Woche eine Fuge schreiben und was analysieren und was weiß ich. Ich hatte damals noch nicht den direkten Draht dahin, Dirigent zu werden. Das hat sich allmählich erst entwickelt.
Kannten Sie damals schon Mussorgsky, den Sonnenaufgang über dem Fluss Moskwa oder den Dirigenten Jewgeni Svetlanov?
Nein, ich kannte weder noch.
Aber wir hören das jetzt. Das war der Sonnenaufgang über der Moskwa von Modest Mussorgsky, musiziert von Jewgeni Svetlanov. Ein Wunsch von Ingo Metzmacher. Warum?
Naja, ich liebe dieses Stück. Es ist das Vorspiel zur Oper Chovanchina. So eine ziemlich heftige und düstere Oper ist, aber was man eigentlich gar nicht hört am Anfang, weil es ist so eine ganz feine, leichte, durchsichtige Musik, eben wie die Sonne aufgeht, bevor das Leben beginnt in der Stadt. Ich glaube einfach, dass Mussorgsky auch innerhalb Russlands einfach ein ganz, ganz besonderer Komponist war.
Inwiefern?
Weil er einfach auch eine ganz, ganz eigene Sprache entwickelt hat, die nichts zu tun hat mit Rimsky-Korsakow, Tchaikovsky und so weiter. Es ist einfach eine ganz eigene, rohe, auch manchmal fragmentarische Sprache. Er hat sich einfach für andere Dinge interessiert als seine Zeitgenossen.
Und Rovanschina, seine Oper, die haben Sie, glaube ich, relativ oft gemacht, nicht? In Holland, in Amsterdam auf jeden Fall.
Ich habe sie in Amsterdam gemacht, mhm. Ja.
Ingo Metzmacher ist zu Gast in unserer Sendung zur Person hier bei SWR 2 und hat uns vorhin gebeichtet, dass er nun so fleißig am Klavier nicht war, weil er dann doch immer gerne auf den Fußballplatz gegangen ist. Nun weiß man, dass Sie großer Fan von Hannover 96 sind. Gehen Sie denn da manchmal hin?
Ja, natürlich gehe ich da manchmal hin.
So richtig mit Schal und so?
Ja, natürlich. Ist doch Ehrensache.
Und dann singen Sie mit in der Fankurve?
Dann singe ich mit und freue mich, wenn wir gewinnen und ärgere mich und bin traurig, wenn wir verlieren.
Fangesänge beleidigen nicht die Dirigentenohren?
Nein, gar nicht. Also ich meine, sagen wir mal so, am schönsten sind die Gesänge in England, nicht? Das ist unglaublich, wie toll die singen in den Stadien. Sie singen sauber, sie singen zusammen, die brauchen gar keinen Dirigenten. Und ich habe neulich, als wir zum Tubamirum kamen im Berlioz, habe ich den Männern, allen Männern gesagt, das muss klingen wie in der Nordkurve im Dortmunder Westfalenstadion. Das ist unglaublich, wenn so viele Menschen gleichzeitig aus vollstem Herzen singen. Ja, das ist einfach, finde ich, eines der tollsten Sachen, die ich überhaupt kenne.
Welche Position haben Sie denn selbst gespielt?
Nummer 10.
Also Mittelfeld, oder?
Mittelfeld, ja. Also damals war ja noch so, die Nummer 10 war halt so der Spielmacher. Das gibt's ja heute in dem Sinne nicht mehr so. Aber zu meiner Zeit, als ich aktiv war, wollte ich immer das Spiel gestalten.
Also der Stratege.
Genau.
Als Fußballspieler.
Ja.
Der Stratege auf dem Platz, spricht das ähnliche Gene an wie das Dirigentendasein?
Das kann schon sein, ja.
Inwiefern? Was haben Fußballspielen und Dirigieren, was haben die gemeinsam?
Mannschaftssport. Geht ja ums Zusammenspielen. Also das Wort sagt es ja schon. Also eine Mannschaft muss zusammenspielen. Je besser eine Mannschaft zusammenspielt, desto erfolgreicher wird sie sein. Und je besser ein Orchester zusammenspielt, umso besser, ja. Eigentlich bin ich eher sowas wie der Trainer, ja.
Aber anders als Joachim Löw sind Sie auf dem Platz.
Ja, ich bin auf dem Platz, das ist schon wahr. Und da gibt es einen Unterschied. Auf der anderen Seite, glaube ich, die entscheidende Arbeit ist eben doch vorher sozusagen dieses Zusammenspiel zu fördern. Das ist ja ganz schwer, das einzukreisen. Also wie macht man das, dass eine Mannschaft zusammenspielt? Denn es hängt ja von jedem Einzelnen ab. Der muss immer wissen, wo bin ich jetzt im Raum? Wo bewege ich mich? In welche Richtung spiele ich den Ball? Was mache ich ihn, wenn ich ihn kriege? Wie schnell mache ich das? Also dieses Gefühl des Zusammenspiels, das sind ja Entscheidungen innerhalb von Zehntelsekunden, die da getroffen werden müssen. Das ist ja nicht wie beim Schach. Und wie sie das hinkriegen, dass die einzelnen Spieler an den Stellen, wo sie im Team wirken oder die richtigen Entscheidungen treffen, sagen wir, das können sie als Trainer nicht beurteilen, nicht beeinflussen. Können sie auch als Dirigent nicht wirklich beeinflussen. Denn da sind sie davon abhängig, dass die Musiker einfach sehr genau aufeinander hören. Es gibt diesen sehr schönen Ausdruck des peripheren Sehens. Das heißt, wenn ich sie jetzt angucke, sehe ich trotzdem den Rest vom Raum, ohne dass ich da hingucke. Und das gibt's ja in der Musik auch. Also wir hören ja nicht alles gleichzeitig, sondern wir hören auf bestimmte Dinge, zum Beispiel darauf, wie wir selber spielen. Und dann ist es wichtig, dass wir alles andere, was um uns herum passiert, auch wahrnehmen.
Und das muss ein Mittelfeldspieler auch, ein guter.
Richtig,
als Stratege. Ingo Metzmacher, ich frage das natürlich auch mit einem kleinen Hintergedanken. Sie haben nämlich mal ein Konzert gemacht, das wirklich mit Fußball korrespondierte. 2x45 Minuten.
Stimmt, 2006.
Aha,
Verlängerung. Beim Sommermärchen.
Oh, das ist
am Brandenburger Tor.
Das im Nachhinein immer so ein bisschen im Zweifel steht. 2x45 Minuten, also Verlängerung, verstehe ich, das sind dann die Zugaben. Ich frage mich, was ist dann mit Elfmeterschießen? Haben Sie das auch gemacht?
Nein, das gab es bei uns nicht.
Das gab es nicht, aber was gab es denn?
Na, es gab zum Beispiel, das war kurz vor dem Halbfinale gegen Italien, was wir verloren haben, gab es die Overtüren Verdi, La Forza del Destino. Das hat ja dann auch zugeschlagen, das Schicksal ein paar Tage später in der Verlängerung. Und mein Lieblingsfußballstück eigentlich ist die Coriolan-Overtüre von Beethoven, weil da kommt am Anfang dieser... Das ist das, was die Fans machen, wenn ein Freistoß ausgeführt wird. Also ein langer Ton, wenn der Anlauf kommt zum Ball und dann macht... Wenn dabei gespielt wird. Das ist wie der Anfang von Beethoven.
Musik. Ludwig van Beethoven die Coriolan-Ouvertüre hier musiziert vom Chamber Orchestra of Europe mit Nikolaus Harnoncourt am Pult. Und ich mache ja nun sehr bewusst keinen Fernsehen, sondern Hörfunk. Aber eben hätte ich Ihnen das Bild gewünscht, denn unser Gast Ingo Metzmacher hat sofort dirigiert, ja, Fußball mitgespielt in Gedanken. Herr Metzmacher, ist es eine Ecke oder ist es ein Freistoß oder ein Elfmeter für Sie?
Nein, Freistoß oder Eckball könnte das sein.
Alles klar. Harnoncourt, der das eben geleitet hat, der ist sehr gern gewandert, solange er es irgendwie konnte, hat sich selbst darüber auch immer wieder neu geklärt beim Wandern. Über seine fußballerischen Fähigkeiten ist mir nichts bekannt, aber die Version ist eine eindrucksvolle, oder?
Naja, der war sowieso ganz toll. Ich habe noch eins seiner letzten Konzerte gehört in Zürich mit der 5. Beethoven, unvergesslich. Und war ein ganz, ganz großer Mann für mich.
Lassen Sie uns über Ihr Fach reden, Herr Metzmacher, übers Dirigieren. Sie sind ja der Einzige, den man zumindest auf dem Podium nicht hört. Und trotzdem stehen Sie im Zentrum des Klanges. Und wenn es gut läuft, kann ein Dirigent mit einer kleinen Gäste den ganzen Orchestertanker blitzschnell drehen. Ich finde das ja immer wieder magisch. Haben Sie im Laufe Ihrer Karriere eine echte Erklärung gefunden, wie das funktioniert?
Also ich muss das erstmal ex negativo sagen. Sie merken es immer daran, dass wenn Sie mal was machen, eine Geste machen, die das Orchester überhaupt nicht erwartet, die das Orchester sozusagen auf dem falschen Fuß erwischt, da können Sie innerhalb von ganz kurzer Zeit diesen Apparat, der so ganz sicher auf dem Weg ist, aus dem Takt bringen.
Also zum Kentern bringen.
Ja, das können Sie schaffen. Boah, ganz unbewusst passiert das natürlich immer. Insofern, das positiv zu beschreiben, ist ziemlich schwierig. Also welchen Einfluss man richtig hat. Ich habe am Anfang, als ich Dirigent werden wollte, gedacht, ich muss vor allen Dingen wirklich nötig sein. Unter anderem deshalb auch sehr viel moderne Musik dirigiert, weil in der modernen Musik brauchen die den Dirigenten, ja, weil da gibt es so viele Taktwechsel und so viele rhythmisch komplizierte Sachen. Da braucht das Orchester wirklich den Dirigenten, um überhaupt beieinander zu bleiben. Es gibt Stücke, wo sie, was das betrifft, jedenfalls den Dirigenten nicht wirklich brauchen. Trotzdem ist es natürlich so, dass der Dirigent eigentlich aus den vielen verschiedenen Energien und Gefühlen und Emotionen, die in den ganzen Individuen im Orchester sind, versuchen muss, die irgendwie in eine Richtung zu bringen.
Das klingt nach einer Beziehungsfrage, also gar nicht so sehr, dass man das Orchester dirigiert, sondern dass man mit Menschen umgehen muss.
Ja, man muss versuchen, mit Menschen umzugehen. Das ist die größte Aufgabe. Und wissen Sie, also vor 100 Jahren, sagen wir mal, da gab es natürlich auch andere Führungsstrukturen grundsätzlich innerhalb der Gesellschaft. Und da gab es dann die großen Tyrannen und am Pult und alle hatten Angst vor denen. Und
Toscanini, Contrabassi, der hat seine ganzen Gruppen einzeln zerlegt, mental. Das geht heute nicht mehr.
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist sozusagen Riccardo Muti ist wahrscheinlich einer der Letzten, die das noch können. Und der ist ja auch wahnsinnig authentisch. Aber ich glaube, heute sind andere Dinge gefragt. Also es ist eine viel differenziertere Aufgabe, glaube ich, heute geworden. Weil natürlich auch die Orchestermusiker viel besser ausgebildet sind, viel selbstbewusster, viel mehr wissen über Musik als früher vielleicht und ihre Meinung haben. Und die müssen sie erstmal überzeugen.
Und gleichzeitig entscheidet sich ein Abend, wenn man als Gastdirigent in der Oper arbeitet, ja oft innerhalb weniger Minuten. Ob es klappt oder nicht, ob die Chemie stimmt oder nicht, ob es ein durchgeschlagener Durchschnittsabend wird oder ein künstlerisches Ereignis. Kann man darüber was sagen, wie man diese Chemie hinkriegt?
Also erstmal gibt es einen großen Unterschied, finde ich, zwischen Konzert und Oper. Also in der Oper ist der Dirigent nochmal sehr viel wichtiger, weil er im Grunde genommen ja den dramatischen Fluss des Abends bestimmt. Das soll man nicht unterschätzen. Also da ist, glaube ich, der Dirigent noch sehr viel gefragter mit seiner Präsenz als in einem Konzert, wo alles gut geprobt ist und jeder schon weiß ungefähr, wie es geht. In der Oper gibt es sehr viel mehr Variablen, die Sie nicht einschätzen können. Ein Sänger, der eingesprungen ist, jemand im Orchester, den Sie lange nicht gesehen haben und so weiter und so fort. Ein Stück, was vielleicht Inszenierung, die kompliziert ist, der Chor kommt von ganz hinten. Da gibt es viele Dinge, um die Sie sich kümmern müssen. Während wenn ein gut geprobtes Konzert einfach dann funktioniert.
Also, schnurrt er.
Ja, wobei das natürlich auch eine große Gefahr ist, weil Musiker neigen dazu, sich vor allen Dingen sicher fühlen zu wollen. Und für Musik ist das Gift, ja. Also wenn man sich sicher fühlt, entsteht gar nichts. Man muss auch ein bisschen Risiko eingehen. Also manchmal ist es auch wichtig, unklar zu sein, damit die Aufmerksamkeit im Orchester steigt. Also es gibt da ganz, ganz verrückte Situationen.
Herr Metzmacher, man kann viel über Dirigenten erfahren, wenn man ihre Noten sieht. Die gestaltet sich ja jeder anders. Der eine klebt Zettel, der nächste macht das mit Farben. Bei Hahn und Co. habe ich das mal gesehen, da waren so kleine Zeichnungen drin, bis hin zu Waldschraten. Unglaublich, dass er noch durchfand. Manchmal sieht man die Noten kaum vor Einträgen. Manchmal ist es auch spartanisch und jemand kauft sich häufiger neues Material. Wie halten Sie das? Wie sehen Ihre Partituren aus?
Also wenn es ein sehr kompliziertes Stück ist, arbeite ich mit drei Farben, mit Blau, Rot und Grün. Weil da ist so viel Schwarz auf Weiß als Information, dass Sie die verschiedenen Informationen, Dynamik, Tempo, wer spielt überhaupt, nicht so ohne weiteres überblicken können. Da habe ich so ein System schon sehr früh entwickelt für mich, das ich auch heute noch aufbewahre. Wenn es nicht mehr so kompliziert ist mit der Musik, dann schreibe ich mir nicht mehr so viel rein. Mhm. Weil es wichtig ist, dass man ja die Musik kennt und nicht, was man da reingeschrieben hat.
Und wir hören jetzt nach dem langen, eindrucksvollen Beethoven noch einen langen, eindrucksvollen Wagner auf Wunsch unseres Gastes Ingo Metzmacher eine historische Aufnahme des Lohengrin-Vorspiels von 1953 mit Josef Keilbert am Pult des Festspielorchesters Bayreuth. Ich bekam extra eine Notiz, das muss diese Aufnahme sein und die hören wir jetzt. Das Lohengrin-Vorspiel von Richard Wagner in einer historischen Aufnahme des Festspielorchesters Bayreuth von 1953 am Pult Josef Keilbert. Und wie gesagt, ich bekam einen kleinen Zettel von unserem Gast, vom Dirigenten Ingo Metzmacher. Es muss bitte diese Aufnahme sein. Es gibt unglaublich viele vom Lohengrin-Vorspiel. Warum musste es diese Aufnahme sein mit Josef Keilbert?
Ja, weil ich den Dirigenten Josef Keilbert sehr, sehr schätze und es ist auch wahrscheinlich, dass mein Vater da im Orchester mitgespielt hat. Der hat mir nämlich viel von ihm erzählt.
Also ein ganz privater Hintergrund?
Nein, nicht nur. Ich meine, ich weiß nicht, Keilbert ist so ein typischer, ganz deutscher Dirigent aus dieser Generation, die, weiß nicht, die hat mich einfach immer sehr beeindruckt.
Kapellmeister?
Ja, einfach jemand, der sich nie über die Musik gestellt hat.
Und eine gute handwerkliche Tradition einfach
geliefert
hat. Das ist ja ein so durchsichtiges, ein so zartes Gewebe, dass ich dachte, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, wirklich mal über den Hörsinn, über das Hören zu sprechen, nach dieser ganz zarten Musik von Richard Wagner. Sie haben es vorhin gesagt, die Augen kann man mal zumachen, die Ohren sind immer auf Empfang. Wie halten Sie das eigentlich, Herr Metzmacher, in Ihrem Leben mit Stille?
Ich liebe Stille. Ich gehe zum Beispiel oft in Kirchen, einfach nur, weil es da still ist. Und im Sommer gehe ich manchmal hoch in die Berge, weil es da still ist. Also es gibt ja nicht mehr viel Stille heutzutage. Ich höre zum Beispiel privat kaum Musik, habe ich neulich festgestellt und mich ein bisschen gewundert. Aber ich habe auch nicht so sehr das Bedürfnis, weil ich ja immer, wenn ich arbeite, Musik höre. Ich finde, Stille ist was unglaublich Wichtiges.
Gönnen Sie Ihrem Ohr dann echte Auszeiten mit so einer Bergwanderung? Machen Sie vielleicht sogar Urlaub ohne Partitur?
Ja, natürlich, unbedingt.
Tatsächlich?
Ja.
Kenne ich nicht viele Dirigenten, die Urlaub ohne Partitur machen.
Doch, mit dem größten Vergnügen.
Tatsächlich. Ihr Dirigentenohr, Herr Metzmacher, das muss ja ständig multitasken. Ja. Geige zu hoch, Horn ein bisschen zu früh, Pauke zu laut.
Sagen wir mal so, was mich eigentlich am Hören noch mehr interessiert, ist, dass wir immer so kategorisieren. Ja, wir kategorisieren ja immer gleich, das ist Musik, also hören wir darauf hin. Und das andere, was wir sonst hören, weil wir hören ja viel am Tag oder gerade wenn wir spazieren gehen, können wir auch sehr viel hören. Das ist nicht Musik. Meine Mutter war ja Biologin und Ornithologin, vor allen Dingen auch Botanikerin und Ornithologin. Und wir haben sehr viel auf Vogelstimmen gehört. Und das wird inzwischen wieder wichtiger für mich, wenn man morgens früh aufwacht und die Vögel fangen an zu singen. Und so. Das sind auch alles ganz tolle Erlebnisse, die wir übers Ohr haben können. Ja? Das ist jetzt nicht Musik, sondern das ist etwas, wo wir einfach auch nur drauf zuhören müssten. Oder ein Echo in den Bergen. Oder es gibt da verschiedene Sachen, die einfach interessant sind fürs Ohr. Ohne dass es gleich Musik sein muss in unserem streng abgezirkelten Gebiet.
Und hören tun ja nicht nur die Ohren, Schall nimmt ja der ganze Körper wahr. Wenn Sie dann wieder als Musiker, als Dirigent in so einer Klangorgie stehen, wie einer Wagner-Oper oder eben ein Berlioz-Requiem, hören Sie dann mit dem ganzen Körper, merken Sie das?
Ja, ich bin zum Beispiel relativ unempfindlich gegen Lautstärke. Wenn ich weiß, es wird laut, dann ist das eher was ich auch mag und dem ich mich aussetze. Also ich glaube, vor allen Dingen, wenn es laut wird, hat man das Gefühl, das ergreift den ganzen Körper. Wobei ich persönlich eben auch sehr leise Stellen, also entfernte, leise Klänge sehr schätze. Ja. Auch etwas, was man in den Bergen lernen kann.
Und Sie können als Musiker ja auch hören, wenn es nichts zu hören gibt, nämlich wenn Sie Partituren studieren, innerlich. Wie wichtig ist für Sie das Hören, ohne real zu hören?
Das ist immer so eine Sache. Also wenn man eine Musik sehr gut kennt, dann glaube ich schon, dass man wirklich was hören kann, wenn man eine Partitur liest. Was man eigentlich aber tut, wenn man eine Partitur liest, ist, dass man sie analysiert. Denn Sie müssen sich vorstellen, diese vielen Linien, die da übereinander stehen in einer Partitur, die kann man ja alle gar nicht gleichzeitig lesen. Beim Partiturstudium können Sie nur die Vertikale studieren. Also wer spielt eigentlich alles zu dem und dem und dem Moment? Das können Sie nicht, während die Musik läuft. Dafür verläuft sie zu schnell im Verhältnis zur Vertikalen. Und das ist so eine Sache mit dem Hören. Es gibt auch Komponisten, die mir das erzählen, dass sie lieber ein Stück lesen und dabei hören, als sich das wirklich anzuhören, weil es immer falsch klingt, ihrer Meinung nach. Das kann man natürlich auch machen. Wenn man ein Stück sehr gut kennt, glaube ich, ist das auch möglich. Ich glaube, dass wenn Sie ein Stück sehen in der Partitur, was Sie noch nie gehört haben, glaube ich, ist es ziemlich unmöglich, das zu hören durchs Lesen. Da sind Dirigenten, glaube ich, auch nicht immer alle ganz ehrlich. Das ist, glaube ich, so ein Graubereich. Also was heißt das? Was hört man eigentlich, wenn man nichts hört? Und trotzdem hört man innerlich etwas. Ja, das ist, kann man nicht genau beschreiben, glaube ich.
Wir sollten dringend wieder Musik spielen, die Sie selbst dirigiert haben, Herr Metzmacher, und kommen zu einem Komponisten, der durch Ihre Interpretationen eigentlich erst so richtig wieder wahrgenommen und ja erhört wurde, Karl Amadeus Hartmann nämlich. Sie haben seine Sinfonien aufgenommen und wir hören jetzt aus seiner 5. Sinfonie von 1951 den ersten Satz, Toccata, gespielt von den Bamberger Symphonikern und mit Ingo Metzmacher am Pult. Karl Amadeus Hartmann, die 5. Sinfonie von 1951, der erste Satz, Toccata, lebhaft. Karl Amadeus Hartmann, ein Komponist, Ingo Metzmacher, der Sie, glaube ich, schon als junger Mensch sehr fasziniert hat und dessen Sinfonien Sie bis heute gerne auf Konzertprogramme setzen. Was beeindruckt Sie so an Karl Amadeus Hartmann und was beeindruckt Sie immer wieder neu?
Ich glaube, er ist ein ganz, ganz wichtiger Komponist, gerade für die deutsche Tradition sozusagen oder den deutschen Kulturraum. Er hat ja unter anderem auch bei Webern studiert. Er kannte sehr gut die Musik von Mahler, von Schönberg, von Berg und hat das sozusagen weiterentwickelt in seiner Art. Er wurde dann ja 1933 verboten, hat im inneren Exil gelebt bis 1945. Es war eigentlich seine beste Zeit, da war er 28, als das losging, und er war schon über 40, als der Krieg zu Ende war.
12 Jahre für die Schublade komponiert.
Ja, 12 Jahre für die Schublade komponiert und hat aber, wie ich finde, da etwas sehr Wertvolles gerettet für die Nachkriegszeit, auf das sich zum Beispiel Komponisten wie Henze auch immer berufen haben. Eine besonders expressive Art, Musik zu schreiben. Für mich ist es eher das Gewissen, ja, das musikalische Gewissen Deutschlands. Deswegen finde ich immer sehr schade, dass man ihn vergessen hat. Also, dass man ihn nicht so schätzt, wie man ihn eigentlich schätzen müsste. Für mich ist er absolut auf einer Höhe mit Schostakowitsch.
Ingo Metzmacher, der Dirigent, ist heute zu Gast in unserer Sendung zur Person hier aus SWR 2. Und Herr Metzmacher, wenn Sie konzertieren oder Opern aufführen, dann ist es ja ganz oft die Musik des 20. Jahrhunderts. Eben Hartmann, wie wir eben gehört haben. In diesem Jahr fiel Bernd Alois Zimmermann, der hat 100. Geburtstag. Schauen wir mal voraus. Wir sind 2018. Kann man eigentlich schon was über die Musik des 21. Jahrhunderts sagen? Sie müssten ja heute eigentlich Konzerte geben. Keine Angst vor Musik des 21. Jahrhunderts. Kann man da schon was sagen oder muss die noch ein bisschen liegen und Zeit bekommen?
Ich glaube, die muss noch ein bisschen liegen. Außerdem hatte ich noch nicht so viel Gelegenheit, mich damit zu befassen. Ich mache aber jetzt in Wien im Dezember eine Uraufführung von Staudt, eine neue Oper. Also ich werde da wieder in näheren Kontakt kommen. Dann kann ich wieder mehr darüber sagen. Ich glaube nur insgesamt, dass das Komponieren, wie alles, sich im Moment total verändert durch die neuen technischen Möglichkeiten, die es gibt. Man kann ja einfach irgendwelche Klänge nehmen, die man aufnimmt und am Computer verändern und neu zusammenstellen. Ich kenne auch Komponisten, die so arbeiten, und da geht es vielleicht wieder zurück.
Zur Sinnlichkeit von
Klang? Zur Sinnlichkeit von Klang und dass das Ohr mehr entscheidet als das Auge, wenn man Musik aufschreibt. Ich bin mal gespannt, wie sich das Komponieren entwickelt. Das vermag ich jetzt nicht vorherzusagen.
Wenn wir also der ganz neuen Musik noch ein bisschen Zeit geben sollten, dann gehen wir jetzt zur ganz alten Musik zurück. 16. Jahrhundert, Cipriano de Rore ist der Komponist. Queste non son più lacrime hören wir, gesungen vom Ensemble Grande la Voix. Non sono più lacrime, da sind keine Tränen mehr, von Cipriano de Rore, Musik aus dem 16. Jahrhundert, gesungen von Ensemble Grande la Voix. Ingo Metzmacher, das war auch ein Wunsch von Ihnen, das Klagen, Lamentieren, seine Trauer in schöne Gesänge kleiden, das ist eine Spezialität der Musik des 16., 17. Jahrhunderts, das ist ein richtiger Topos. Das sind keine Tränen mehr, heißt der Titel übersetzt. Ja, wenn es keine Tränen mehr sind, was ist denn dann?
Ja, in Musik gefasste Wehmut, Trauer. Das ist eine unglaubliche Qualität von Musik, dass sie Gefühle aufbewahren kann. Ja, also die man sozusagen, wenn man die Musik dann wieder spielt, die dann wieder erwachen. Das ist ja eine unglaubliche Qualität von Musik, dass sie das leistet. Und das konnte sie schon immer. Und natürlich hat sich Musik immer mit den großen Empfindungen, mit Liebe, mit Leid, mit den uns am meisten bewegenden Dingen beschäftigt. Und es ist mir auch immer wichtig, dass Musik eigentlich sich auch immer nur um diesen großen Ausdruck bemüht hat. Das Vokabular hat sich ständig verändert, mit dem man das macht. Aber wenn wir das jetzt hören, die Musik aus dem 16. Jahrhundert, dann ist sie uns fast auch schon ein bisschen fremd, weil sie so lange her ist. Das vergessen wir auch oft, dass zum Beispiel manchmal diese ganz alte Musik auch mit der ganz neuen Musik wieder was zu tun haben kann. Also es gibt da so unterirdische Kanäle, und ich glaube, dass Komponisten das sehr gut verstehen, wie ihre Kollegen zu welchen Zeiten auch immer ihre Mittel gesucht und gefunden haben, um die immer gleichen oder ähnlichen Gefühle, großen Gefühle auszudrücken.
Unterirdische Strömung, das nehme ich gerne auf. Dieses Ensemble Grande La Voix hat nämlich gesungen bei Ihnen, bei den Kunstfestspielen Herrenhausen. Und da bemühen Sie sich ja gerade um so unterschwellige Verbindungen zwischen Alten und Neuen, zwischen den Künsten. Sie sind dort Intendant seit 2016, haben gerade verlängert. Also berufsnah ist es ja trotzdem nicht. Wären Sie woanders als in Hannover auch Intendant, könnten Sie sich das vorstellen? Oder nur in Hannover, wo Sie groß geworden sind?
Nein, ich könnte mir das überhaupt nicht vorstellen und ich war sehr überrascht, als man an mich herangetreten ist. Fand das sehr überraschend, dass die Stadt ein solches Festival der Künste, sage ich mal, unterstützt und fördert. Und wir versuchen da ein Programm zu machen, was halt von der Musik aus gedacht in alle Richtungen weitergeht. In Richtung Wort, in Richtung Theater, in Richtung Film, in Richtung Tanz, in Richtung Performance, auch manchmal stumme Sachen, die aber durchaus musikalisch zu erleben sind. In diesem Jahr hat zum Beispiel Vladka Horvat Plastikstühle in die vier Schwanenteiche im Herrenhäuser Garten in einer langen, also einen ganzen Tag dauernden Performance in verschiedene Formationen ins Wasser gestellt und so. Und das war unglaublich poetisch und hatte für mich auch ganz viel mit Musik zu tun, obwohl es still war. Und für mich ist das einfach eine wunderbare Möglichkeit, meine Idee von Kunst im weitesten Sinne ein bisschen auszuweiten.
Ich frage auch noch aus einem anderen Grund. Sie haben ja beides erlebt, das feste Engagement in Hamburg als langjähriger Generalmusikdirektor, in Amsterdam, in Berlin, jetzt wieder bei den Kunstfestspielen in Hannover und das freie Arbeiten. Sie haben mit allen großen Orchestern gearbeitet, sind dann nach Hamburg zurückgekehrt, mit den Wiener Philharmonikern in der Elbphilharmonie gespielt. Also Sie kennen beides. Das feste Engagement und das Herumreisen. Und ich frage mich, was bringt das als Lebensform mit sich? Ingo Metzmacher ist auch ein Mensch mit Familie, mit, wenn ich es richtig weiß, mit 5 Kindern. Was macht das mit dem eigenen Leben? Das eine und das andere, das Feste und das Freie.
Ja, manchmal macht es das sehr kompliziert. Natürlich sind wir Musiker alle so ein bisschen Zigeuner, haben wir auch alle ein bisschen Zigeunerblut, also Wandern. Das Wandern ist auch wichtig. Das Unterwegssein, das Erfahren von verschiedenen Klängen, Kulturen. Hamburg war, denke ich, eine sehr, sehr glückliche Zeit für mich. Die habe ich so auch nie wieder erlebt. Bei meinen anderen Stationen bin ich dann doch immer nach 3 Jahren wieder gegangen. Die Intendanz in Hannover hat ja wenig mit Dirigieren zu tun. Jedes Jahr mache ich ein größeres Projekt dort als Dirigent, aber eigentlich ist das nochmal eine ganz andere Arbeit. Und es gibt mir aber trotzdem eine Kontinuität, an einer Sache über mehrere Jahre zu arbeiten. Das habe ich immer sehr gerne gemacht.
Und ist auch familienfreundlicher.
Ist auch familienfreundlicher und es ist, glaube ich, auch eine, also wenn ich das so sagen darf, auch eine Stärke von mir, in größeren Zusammenhängen zu denken. Es ist einfach, dass Orchester heute das nicht mehr so tun. Also da wird eher von der Hand in den Mund gelebt, finde ich, künstlerisch. Und das finde ich ein bisschen schade, weil es sehr wichtig ist, Projekte zu entwickeln, die über mehr als eine Saison laufen.
Einen haben wir noch, Herr Metzmacher. Sie haben sich Schubert gewünscht und ich wollte Ihnen eine eigene Aufnahme vorschlagen. Ingo Metzmacher als Liedbegleiter und der Sänger, den Sie begleiten, ist kein geringerer als Matthias Görne. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass der erfolgreiche Dirigent, der Sie ja damals schon waren, sich wieder öffentlich ans Klavier gesetzt haben und dann noch mit sowas Delikatem wie Schubert, entschuldigen Sie bitte, da kann man schwer baden gehen.
Also das war so, dass Matthias Görne und ich waren sehr gute Freunde. Er war auf der Liste in meinen Konzerten und dann hat er irgendwann gesagt, du, ich möchte mit dir einen Liederabend machen. Ja, und da habe ich gesagt, du bist vollkommen wahnsinnig, du weißt ja gar nicht, wie ich spiele. Da hat er gesagt, ich weiß, wie du dirigierst und du hast das studiert, das kann so schlecht nicht sein. Und dann habe ich gesagt, naja, also lass uns wenigstens mal einen Test machen. Ja, dann bin ich zu ihm gefahren. Haben wir vom Blatt, ich habe immer ganz gerne vom Blatt gespielt, ein paar Lieder. Es war nicht Schubert, es war irgendwas anderes. Und dann hat er gesagt, ja, das ist doch alles kein Problem. Und ich meine, das war für mich insofern ein Glücksfall, weil ich habe meine ganze Jugendzeit davon geträumt, Lieder zu begleiten. Ich hatte alle Lieder von Schubert, Schumann, Brahms bei mir zu Hause und habe sozusagen selber mich immer am Klavier begleitet, während ich gesungen habe. Und mit so jemandem das zu machen, war natürlich ein Traum. Und die Aufnahme ist damals in 3-4 Tagen entstanden. Und es gehört zu meinen allerschönsten Erfahrungen überhaupt in meinem musikalischen Leben.
Aber es ist ja auch mutig, plötzlich wieder Klavier spielen und dann eine Aufnahme machen. Also dann haben Sie, glaube ich, mit diesem Programm in der Wigmore Hall in London debütiert, was so doch mit der edelste Rahmen ist, den man für so einen Liederabend haben kann. War das eine Mutprobe?
Ja und nein. Also Matthias Körner hat mir sehr viel Mut gemacht. Er war zufrieden mit dem, was ich da getrieben habe am Klavier und wir haben uns sehr gut verstanden. Und wie gesagt, es war ein Traum von mir und ich habe natürlich sehr viel geübt. Ich habe also das erste Mal eigentlich wieder seit langer, langer Zeit sehr viel geübt. Ich musste auch ein paar Lieder transponieren für ihn. Es war eine Herausforderung, natürlich, es war vielleicht auch ein Risiko, aber wissen Sie, no risk, no fun.
Ich habe das auch an den Schluss unserer Sendung gestellt, weil Sie mal gesagt haben, Schubert sei einer der ganz großen Leitsterne in der älteren Musik bei Ihnen. Als der, der immer da war, wenn man ja getröstet werden musste, Hilfe brauchte, so ein Lebensbegleiter, die Musik von Franz Schubert. Ist das immer noch so, diese große Liebe zur Musik von Franz Schubert? Oder hat sie sich mit der Moderne relativiert?
Nein, nein, auf gar keinen Fall. Also Schubert ist nicht zu verdrängen. Ich war neulich in Wien unterwegs im 4. Bezirk in der Kettenbrückengasse und da gibt es das Sterbehaus von Franz Schubert, in das man so zweimal die Woche, glaube ich, rein kann in das Zimmer, wo er gestorben ist. Und an dem Tag war überhaupt niemand außer mir. Habe ich mich ganz alleine dahingesetzt und man kann auch die Musik hören, die er am Schluss seines Lebens dort noch geschrieben hat. Als letztes die Taubenpost. Und das ist einfach ein heiliger Ort für mich seitdem, muss ich ehrlich sagen.
Ich habe den Frühlingsglauben ausgesucht. Ist das auch okay?
Das ist sehr gut, weil das Vorspiel habe ich ganz oft einfach so für mich selber gespielt.
Ingo Metzmacher, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Besuch und ich freue mich riesig und vor allem darüber, dass wir nicht Ihre ganze Karriere durchdekliniert haben, sondern dass wir über Grundsätzliches gesprochen haben, nämlich über die Musik. Herzlichen Dank und alles, alles Gute für Sie.
Dankeschön.
Es verabschieden sich also Ulrike Timm und Ingo Metzmacher und so Sie mögen, können Sie diese Sendung auch im Internet nachhören. Einfach durchklicken, SWR2 und dann bis zur Person. Nach uns die Nachrichten und die Kollegen von Lesenswert, vor uns aber noch ein wunderbares Schubert-Lied, gesungen von Matthias Görne am Klavier Ingo Metzmacher, Frühlingsglaube.
Oh,